Jetzt holt auch uns die Sommerpause ein. Also heute noch nicht, aber schon mal angekündigt, bevor ich es nachher vergesse. Heute letzter Gottesdienst im Gespräch vor einer Sommerpause jetzt im August. In der Hoffnung, dass wenn wir Pause machen, dann vielleicht auch mal der Sommer zum Vorschein kommt.
Ich glaube, Herr Wittke, Sie überschätzen unsere Wirkung auf das Wetter gewaltig. Aber guten Morgen.
Naja, also ich habe natürlich da keine Auswirkungen auf das Wetter, aber ich habe da vielmehr auf Sie gehofft. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein. Ja,
schon klar, Herr Wittke. Lassen wir diesen Quatsch und fangen wir an.
Gerne.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund, der Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Also ich kann das. Noch bin ich ja nicht und sind wir nicht im Urlaub, aber wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich wirklich komplett abschalten und den Alltag hinter mir lassen. Und es fühlt sich dann auch so an, als würde die ganze Welt irgendwie stillstehen, als würde nichts weiter auf der Welt passieren. Ja, das wäre ja auch manchmal ganz schön schön. Und und dann liegt so eine Woche wie die vergangene hinter uns und führt uns so brutal vor Augen, dass das eben nicht so ist, dass das Leid weiterläuft. Zugunglück, Hubschrauberabsturz, Laura Dahlmeier verunglückt, von den katastrophalen Verhältnissen im Gazastreifen mal ganz zu schweigen. Und die Ukraine möchte ich auch nie vergessen. Und wir im Urlaub. Aber das Leid, das macht keine Pause, Herr Bischof. Wie können wir mit Sommercocktail in der Hand damit umgehen? Können wir in der Urlaubszeit auch noch mal anders damit umgehen als sonst vielleicht?
Das ist eine gute Frage, lieber Herr Wittke. Zumal ich denke, wir werden im Urlaub ja auch empfindsamer für die Dinge. Die Routinen um uns herum und von der Arbeit her entfallen. Der Zustand der Welt, der eigenen, der großen, das rückt alles näher. Vielleicht ist das auch ganz gut, dass wir unsere Empfindsamkeit spüren für uns, für die Schöpfung, für die Menschen. Mhm. Ich erinnere mich gut, wie ich im Urlaub war, als die große Flut im Ahrtal mit ihren verheerenden Folgen sich ereignete. Und nicht selten erzählen Menschen ja auch, wenn sie in Italien oder in Griechenland Urlaub gemacht haben, wie es natürlich auch ein Wahrnehmen dessen gibt, dass Menschen über das Mittelmeer kommen und versuchen, ihr Leben zu retten und zu finden. Mhm. Das gehört dazu und es ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es sehen, dass wir uns davon berühren lassen. Also um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir brauchen die Pause, schon damit wir nicht stumpf oder nur erschöpft daherlaufen. Ist wichtig, dass wir das für uns alles auch einmal unterbrechen. Und wir brauchen auch den Blick für andere und anderes gerade in dieser Pause. Ich glaube, beides gehört zusammen.
Viele Kirchengemeinden, Herr Bischof, bieten jetzt im Sommer und eben gerade auch in den Sommerferien tolle Angebote an, die weit über den Sonntagsgottesdienst hinausgehen. Da gibt es Ausflüge und Camps für Kinder und Jugendliche, Orgelreihen, also Orgelmusik im Sommer, manchmal Open Air, manchmal in der Kirche. Und da ist mir auch wieder die Jahreslosung, das Motto, der Spruch für das Jahr 2025 aufgefallen. Der steht bei manchen so als Überschrift: Prüfet alles und behaltet das Beste. Darüber haben wir vor allem Anfang des Jahres gesprochen, aber über das Jahr hinweg geht so eine Losung auch gern mal irgendwann verloren oder so ein bisschen unter. Was würden Sie sagen, wo haben wir dieses Motto, prüfet alles und behaltet das Beste in diesem Jahr vielleicht tatsächlich auch schon eingelöst und wo müssten wir es vielleicht noch dringend tun?
Also prüfet alles und das Gute behaltet, ist ja gerade eine Losung, die länger über das Jahr bleibt, finde ich, weil prüfen und behalten kann man ja nicht bloß in ein paar Momenten oder Stunden, so am 1. Januar oder am 2., sondern das ist eine Daueraufgabe. Da
auch im nächsten Jahr wahrscheinlich. Dann, ne?
Das gilt nicht nur für 2025. Mir scheint, wir haben so bis hierhin ganz gut ausgelotet, ob es eigentlich und oder aber heißen muss. Also prüfet alles, aber das Gute behaltet oder prüfet alles und das Gute behaltet. Was ist der Unterschied? Beim Aber, denke ich, ist nicht viel Gutes zu finden. Aber das, was wir da finden, das behalten wir auch. Und beim Und, denke ich, ist schon viel Gutes auch da und das behalten wir mal. Also das scheint mir jetzt ausgelotet.
Sehr schön.
Im ersten Halbjahr.
Okay.
Und die verschiedenen Facetten der Welt haben wir dabei beleuchtet. Jetzt wäre es an der Zeit, weil sie danach fragen, wirklich das Gute auch zu behalten und zu bewahren. Manchmal denkt man ja, wir haben vor allem das Schlechte behalten. Den Krieg, die Hassreden, das ständige Empören, das scheint ja zu bleiben und mehr zu werden. Vielleicht, lieber Herr Wittke, ist der Urlaub ein gutes Trainingsfeld? Mhm. Da hebt man ja auch die guten Erinnerungen auf und man sorgt doch in der Regel auch dafür, dass das Gute behalten wird und stattfindet und nicht das andere.
Ich versuche das durch ganz viele Fotos, die ich immer mache.
Ja.
Viel zu viele Fotos, die dann meinen Speicherplatz da füllen. Aber in der Tat, da ist es auch so.
Ja, und Sie fotografieren ja auch nicht den Regen und als Sie sich gestritten haben, sondern...
Nee, eher den Regenbogen dann danach.
So.
Kommen wir vom Jahresmotto, von der Jahreslosung gerade, zur Überschrift für den heutigen Sonntag. Worauf sollen wir da gestoßen werden?
Ja, heute, 7. Sonntag nach Trinitatis. Mhm. Da geht es ums Essen, auch ums gemeinsame Essen.
Schön.
Also, ja, theologisch kann man wahrscheinlich leichter sagen, ums Abendmahl.
Okay.
Das passt dann schon ganz gut zusammen. Letzten Sonntag Taufe, heute am 7. Sonntag Abendmahl. Also Gottes große Einladung zum gemeinsamen Essen. Das, wovon eigentlich jeder sagt, dass es das Leben ausmacht, ja, das Leben so zur Erfüllung kommt. Sitzen und miteinander essen und reden an einem Tisch, das tun wir doch besonders gerne, denke ich, auch im Sommer.
Absolut.
Gerade da draußen, also wenn es mal nicht regnet, gibt es ein verbindenderes Bild vom Leben, an einem Tisch zusammenkommen und sich und die Welt spüren, in dem... Tja, was sie zunächst einmal zusammenhält. Trinken, essen, satt werden. Und damit trägt der Sonntag in sich für mich eine der, ich weiß gar nicht, ob man das steigern kann, zentral, eine der zentralsten Fragen des Lebens überhaupt. Was macht mich satt? Wovon lebe ich? Wie werden wir denn satt? Wie? Und wie schaffen wir es, dass alle satt werden auf dieser Welt?
Man kriegt ja mittlerweile gefühlt irgendwie alles im Internet und ich meine jetzt auch gar nicht nur Produkte, sondern auch Informationen. Und ich könnte mir, Herr Bischof, ja auch vorher schon anschauen, welche Bibelstelle heute gelesen werden könnten zumindest, aber das tue ich nicht, ganz bewusst nicht. Zum einen, weil ich dieses Gefühl haben will, so wie in der Kirche von der Bibelstelle überrascht zu werden, und damit geht auch einher, dass ich dann so eine Bibelstelle, wenn ich es nicht vorher weiß, was da kommt, viel besser als Geschenk wahrnehmen kann. Sie haben sie ausgesucht, Herr Bischof, und schenken Sie uns jetzt, schenken uns jetzt Worte. Welche?
Die Bibelstelle als Geschenk. Also erstens natürlich kriegen Sie das im Internet, welche Bibelstelle an welchem Sonntag dran ist. Muss aber nicht, reicht ja hier. Mhm. Zweitens, ich habe nicht ausgesucht, das wissen Sie, oder nicht vornehmlich, das ist ja vorgegeben. Ich könnte natürlich abweichen, aber ich bleibe bei diesem Sonntag, wie eben beschrieben. Und da allerdings lese ich heute die Basisgeschichte dieses Sonntags, wenn man das so sagen darf.
Okay.
Aufgeschrieben im Evangelium bei Johannes, also Neues Testament, die Geschichte, die so oder in Varianten dann doch auch wieder sehr berühmt ist. Also was da jetzt erzählt wird, was Jesus tut, wie soll ich sagen, ein Bild von einer Geschichte, so schön, aber jetzt hören wir lieber. Johannes Evangelium, 6. Kapitel. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein.
Diese Bibelstelle gehört wohl zu den größten Zaubertricks der Bibel insgesamt. Ich muss also ganz doof fragen am Anfang. Ja. Berg, er geht auf einen Berg und dann teilt er das Brot und so weiter. Das ist aber nicht die Bergpredigt, oder?
Nein, es ist gut, dass Sie fragen. Nee, die Bergpredigt steht an einer anderen Stelle, aber Sie haben recht, Berge spielen immer eine große Rolle.
Also das hat auch nicht, also die Bergpredigt kommt auch nicht anschließend an dieser Stelle.
Nein, nicht an der Stelle, gar nicht. Die steht nicht im Johannesevangelium, sondern die steht in einem anderen Evangelium, im Matthäusevangelium. Okay. Aber Sie haben recht, Berge stehen für Orte der Offenbarung, überall in der Bibel. Also Mose hat die 10 Gebote auf dem Berg Horeb empfangen und dann gibt es den Berg der Verklärung auch bei Jesus. Also immer wieder, Berge sind der Ort der Offenbarung. Ganz am Ende des Evangeliums, bei Matthäus im Evangelium, da geht Jesus auch nochmal mit seinen Jüngern auf den Berg und sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. All das ist immer wieder auf dem Berg. Das gehört damals in die Zeit hinein. Berge sind, naja, was soll ich jetzt sagen? Berge sind bis heute für uns ein sehr besonderer Ort. Wir kommen ja nun gerade auch aus einer Woche mit einem ganz, ganz tragischen, traurig machenden Ereignis, was die Berge angeht. Etwas, was sehr viele Menschen nachvollziehen können, weil die Berge eben eine unglaubliche Faszination, ja, aber auch eine wahnsinnige Gefahr ausstrahlen. Das gehört zusammen und deswegen auch dieser Ort der Offenbarung an der Stelle.
Es ist, glaube ich, wirklich eine der größten, bekanntesten, magischsten Geschichten, eben auch vielfach bestimmt auch gemalt im Religionsunterricht, was da passiert. Und sie ist irgendwie toll. Sie führt aber auch dazu, wenn ich mal wieder meine Kinder zitieren darf, ja, das geht ja gar nicht. Also es ist ja so unglaublich, also es funktioniert ja gar nicht, dass aus jetzt 5 Broten und 2 Fischen jetzt irgendwie so viele hunderte, tausende Leute da jetzt irgendwie gespeist werden können. Also es ist so eine unglaubliche Geschichte, dass es dann wieder nicht dazu führt, dass man es glauben kann irgendwie, oder?
Ja. Also, lieber Herr Wittke, da wir uns ja doch, ich glaube, man darf das sagen, schon ein bisschen kennen, bin ich nicht ganz unvorbereitet, dass Sie diese Frage stellen.
Weil jetzt
Sie
wirklich?
Diese Frage
haben
stellen.
Haben Sie es geahnt?
Na, das ist ja auch in Ordnung, Sie stellen diese Frage gerne bei Wundergeschichten, so nennen wir die. Und ich habe deswegen auch nochmal genau geguckt bei dieser Geschichte. Und
verraten Sie jetzt den Zaubertrick.
Und das Faszinierende ist, das wird da nicht erzählt, das wird nicht mal erwähnt. Ja, wenn Sie noch mal gucken, da steht überhaupt nichts, da steht noch nicht mal, dass er jetzt irgendwie, so wie wir uns das immer vorstellen, hat er das Brot zerrissen und dann wurde es mehr beim Teilen oder so. An anderen Stellen, wo die Geschichte erzählt wird, wird ein bisschen mehr über dieses Teilen geschrieben. Das steht hier alles noch nicht mal. Es steht überhaupt nicht, es geschieht einfach. Bei Jesus, bei Gott, sage ich mal, werden die Menschen alle satt. Und dann fange ich mal an zu gucken, bei was in diesem Leben geschieht das alles, ohne dass wir ständig drüber reden. Also Luft ist für alle da, die Schöpfung ist für alle da, im Überfluss, Liebe ist für alle da, Gemeinschaft ist für alle da. Da fragen Sie mich auch nicht morgens, wie dieser Zaubertrick zustande gekommen ist.
Nur hier an dieser Stelle
wollen Sie wissen, wie das mit diesen Brocken geschieht. Und ich sage, das ist das Tolle bei Jesus, bei Gott. Also erstens ist natürlich die Botschaft, bei ihm werden wir alle satt. Bei Gott gelingt das. Und dann ist, glaube ich, die Botschaft, und wenn du diese Perspektive auf dein Leben gewinnst, dass Gott bei dir ist, dann guck mal, wo überall reichlich und im Überfluss immer schon ist und was du noch teilen kannst und weitergeben. Und dann sind immer noch 12 Körbe voll. Ist doch unfassbar, 12 Körbe voll haben wir immer noch da.
Oh, da sind Sie jetzt aber super vorbereitet gewesen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, regelrecht. Das ist ja jetzt wirklich.
Ich dachte, hier vor dem Urlaub leisten wir uns das mal, oder?
Ja, dann können wir jetzt eigentlich auch Schluss machen.
Nein.
Also jedes Picknick funktioniert jetzt wirklich auch. Also also jetzt bin ich ein bisschen sprachlos, weil das macht wirklich Sinn. Wobei, wenn Sie jetzt sagen, irgendwie, ja, das ist ja gar nicht so gewesen, wie ich das im Religionsunterricht damals als kleiner Junge gezeichnet habe.
Ich glaube, es ist genau so. Also zum einen verändert es die Sicht auf die Welt. Es verändert eben dieses Gott spüren und bei Gott sein. Und das ist ja nun hier auch sozusagen eine Geschichte, die erzählt, wie es am Ende der Zeit sein soll. Also diese Wunder sind immer auch eine Vorwegnahme, dass man sagen, mit Jesus ist dieses Heil einmal in die Welt gekommen, dass alle Menschen satt werden. Und das ist, da bin ich jetzt auch kein Träumer oder kein Idiot. Und das ist natürlich an vielen Stellen schrecklicherweise überhaupt nicht so. Aber wir wissen schon mal einmal, wie es am Ende der Zeit wieder sein wird, wenn Jesus wieder bei uns ist. Ich kann das auch ganz umdrehen. Nie ist diese Welt so, wie sie in dieser Geschichte erzählt wird.
Wenn Jesus wieder bei uns ist, jetzt machen Sie ja ein anderes Fass auch noch auf.
Am Ende der Zeit, wenn wir wirklich bei ihm und er bei uns sind. Aber dann will ich einmal, und natürlich ist in dieser Geschichte sozusagen, zum einen ist es das, wovon ich sagen würde, ja, das geschieht, wenn man einmal genau hinguckt. Zum anderen kann ich auch sagen, es geschieht eben nie. Deswegen ist es so wichtig, dass wir bei Gott sind und Gott bei uns ist und wir darum bitten und beten und uns danach sehen. Und das Dritte, was natürlich dann auch in dieser Geschichte drin steckt, ist ein Appell an uns. Ich meine, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir fast täglich Bilder von hungernden Menschen sehen und überlegen, wie kann dem Töten ein Ende gemacht werden an dieser Stelle und wie können die Menschen in Gaza und im Gazastreifen so versorgt werden, dass sie sich nicht umbringen bei dem Versuch, an Essen zu kommen. Das ist natürlich etwas, auch dafür steht unsere Welt, dass wir immer wieder in der Aufgabe sind, zu teilen und den Menschen das zu geben, was sie unbedingt zum Leben brauchen. Auch das will ich an dieser Stelle einmal sagen. Auch dieser Appell steckt natürlich in der Geschichte mit drin. Der Wunsch und das Bedürfnis, dass wir tatsächlich alle Menschen satt kriegen. Aber am Ende bleibt die Frage, was macht mich satt auf dieser Welt? Und das ist, weil wir nicht vom Brot allein leben, immer auch die Frage, was erfüllt mich? Und wie ist das, wenn Jesus da ist? Und dann ist es so, wie hier erzählt wird.
Meine guten Wünsche gehen heute raus an all die, denen es völlig egal ist, ob Ferien sind oder nicht, ob die Sonne scheint oder es regnet, die einfach ganz andere, viel schwerwiegendere Gedanken im Kopf haben, die sich um andere Menschen sorgen, die Verlust zu beklagen haben und zu betrauern. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, von allem gibst du reichlich Luft und Liebe, Gemeinschaft und frisches Grün. Wir danken dir für die Schöpfung, für das Leben, für Menschen und Träume. Wir danken dir für das, was uns erhält und bewahrt, was uns satt macht und unsere Sehnsucht, unseren Durst nach Leben stillt. Und wir bitten dich, Gott, wo das fehlt, wo wir es nicht finden, wo wir es nicht sehen, wo Menschen an dieser Sehnsucht verzweifeln, wo sie einen Menschen verloren haben, wo sie in Trauer sind, in Angst. Gott, da sei du da und öffne und stärke für neue Wege. Und wir bitten dich, Gott, wo Menschen hungern, da bring uns endlich auf den Weg, dass wir dem abhelfen. Es ist doch Brot für die Welt da und wir dürfen nicht zusehen, wie Menschen hungern und sich vor Hunger umbringen. Mach dem Töten ein Ende, Gott, dass die Menschen aufhören damit und sei bei den Geiseln, dass sie endlich freikommen. Welch ein Durst danach, welch ein wahnsinnig werden an dem, wie es ist, Gott. Wir bitten dich, bring die Menschen, bring uns, bring alle an einen Tisch, an deinen Tisch, Freunde und Feinde, alle miteinander, dass Frieden werde, Gott, dass Frieden werde in dieser Welt.
Amen. Falls Sie in diesen Sommerferien mal den Job haben, für jemanden anderen den Koffer, die Taschen zu packen, dann vergessen Sie nicht, neben Zahnbürste und Unterhosen auch einen Segen mit reinzupacken. Und der Segen ist vielleicht gar nicht gegenständlich, vielleicht noch nicht mal ausgesprochen, aber in Ihren Gedanken für den anderen Menschen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
wenn wir jetzt sagen, heute letzter Gottesdienst im Gespräch vor der Sommerpause und wir dann Ende August, am letzten Augustsonntag, 31. August wieder zurück sind, dann klingt das so, als hätten wir jetzt 4 Wochen Ferien. Also man hört mich ja auch in den nächsten Tagen. Sie sieht man auch immer noch wieder auf Veranstaltungen, in Gottesdiensten, aber wir sind eben auch zu unterschiedlichen Zeiten verreist und einfach mal weg. Gute Zeit, ich gehe ja super gerne dann in der freien Zeit auch ins Kino. Sie könnten dann auch mal wieder ins Kino gehen, da waren Sie lange nicht mehr.
Lieber Herr Wittke, da war ich.
Wie?
Jetzt? Ich war im Kino, ja.
Jetzt schon? Jetzt. Gewesen schon.
Genau, und zwar.
Ich bin gespannt.
Mission Impossible, letzter Teil. Ich dachte, da bin ich doch
wirklich?
Bei Ihnen genau richtig.
Ja. Natürlich, jetzt haben Sie ihn gesehen.
Und ich habe es gesehen. So, wie heißt das? Final Reckoning.
Final Reckoning.
Ja, also ich bin mit einem sehr, sehr guten Gefühl rausgegangen, muss ich sagen, weil die Botschaft ist ganz klar, die Welt ist gerettet. Die Welt ist schon gerettet. Und das lässt dann doch mein theologisches Herz auch wieder höher schlagen, mein glaubendes Herz. Ja. Sagt, das ist eine Botschaft, mit der ich sozusagen immer rumlaufe. Ja, die Welt ist schon gerettet. Wir müssen sie nicht retten. Gott rettet die Welt. An dieser Stelle ist es natürlich wer anders im Film. Und ich muss schon zugeben, ist auch echt wahnsinnig, wahnsinnig spannend gewesen. Ist ein
toller Film,
also,
ne?
Ja, naja, die Welt retten ist eben nicht so ganz ohne. Also hat großen Spaß gemacht.
Ach, sehr ist schön.
Einfach, ich weiß gar nicht, 2,5 Stunden irgendwie so auf so eine Adrenalinspur.
Vergehen aber wie im Flug, oder?
Total, total.
Ich habe auch einen Filmtipp aus einer ganz anderen Richtung. Sollten Sie sich unbedingt anschauen und Sie auch, nämlich The Life of Chuck. The Life of Chuck, die Verfilmung eines, Achtung, Stephen King-Romans, der ist ja eigentlich für Horror zuständig, aber in diesem Fall geht es nicht um Horror, sondern es geht um das, was wirklich wichtig ist im Leben.
Also meinen Sie, Sie hatten mir neulich gesagt, der Salzpfad.
Ja, das ist
und auch. Und damit bin ich bei meinem Sohn leider nicht gelandet, deswegen kam dann Mission Impossible
raus. Das auch schön statt
okay. Salzpfad. Und wie heißt das jetzt?
The Life of Chuck. The Life of Chuck ist wirklich ein ungemein berührender Film. Alle, die ich auch danach gesprochen haben, die den auch gesehen haben, haben gesagt, sie sind noch länger sitzen geblieben im Kino, haben danach noch drüber gesprochen. Und der ist so menschlich, so angenehm, so überraschend auch. Also wenn er losgeht, ich will gar nicht so viel verraten.
Okay.
Es gibt die, das mag jetzt wieder den einen oder anderen noch abschrecken, es gibt die eine der besten Tanzszenen der Filmgeschichte, obwohl es kein Musical, kein Tanzfilm ist. Also wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Film. Und ich gebe da mal eine Garantie aus, dass der Film Ihnen gefallen wird.
Und das bei jedem Wetter.
Danke. Ihrem Sohn vielleicht nicht unbedingt, da müssen Sie noch mal gucken, aber Ihnen garantiert.
Vielen, vielen Dank, lieber Herr Wittke.
Kommen auch Sie gut durch die Sommerpause, durch den Sommer, der jetzt im August natürlich noch mal so richtig wettermäßig auch loslegen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns hier gemeinsam wieder treffen am 31. August und dann in den September starten.
Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen, voller Segen und dass Sie etwas finden, was die Sehnsucht in Ihnen stillt.